Metapher und Metonymie also als Formen des Verweises zwischen einzelnen Themen, einzelnen Dingen, einzelnen Sujets auf größere Zusammenhänge. Und mit diesem Schritt, als letzten entscheidenden methodischen Schritt, dann kommen wir schon zu einem Ende. Und ich habe es kurz gemacht, einen Schluss gestellt, damit Sie von diesen technischen Details des Lewis-Stoltzschen Werkes nicht zu sehr erschlagen werden. Und mit diesen beiden Verfahren also kommt Lewis-Stoltz im Zuge seiner großen vergleichenden Untersuchung zwischen nord- und südamerikanischen indianischen Mythen darauf, dass es letztlich Grundthemen der indigenen Mythen Nord- und Südamerikas gibt, in der einen oder anderen Weise kreisen viele, meist eher südamerikanische Mythen um das Grundthema von nackt und bekleidet und viele eher nordamerikanische Mythen um das Grundthema von rohem und gekochtem. Sodass die einzelnen Varianten und Elemente in den einzelnen Mythen, um Ihnen jetzt nur noch einmal im Nachhinein das mit Metonymie und Metapher zu erklären, die einzelnen Themen in den Mythen aus Lewis-Stoltzscher Sicht dann sehr oft Varianten, Spielformen dieser Grundcodes sind und metaphorisch oder metonymisch auf diese Grundcodes von rohem und gekochtem und nacktem und bekleidetem verweisen. Das Schöne und langzeitig Wirksame an dieser Analyse der Mythen der südamerikanischen Indianer ist im Übrigen schon das, dass sie als solche nicht wirklich bestritten wurde und wird von den indigenen Spezialisten. Es gibt viele, viele andere Dinge an Mythen, die einen interessieren können, wo man das alles nicht braucht, wo man einfach wissen will, ja, in welcher konkreten gesellschaftlichen Situation wird welcher Mythos wofür erzählt und was soll er verschleiern und was soll er bewirken und welche, ich weiß nicht, Liebesstrategien kann man verfolgen, wenn man den einen Mythos so oder anders erzählt und so weiter und so fort. Keine Frage. Man kann sich auch auf andere Weise für Mythen interessieren. Man muss nicht es so machen. Wenn man es so macht, kommt man aber zu Ergebnissen, die bis heute mal Bestand haben. Ja? Und das Wichtige daran, auch wenn man nicht Amerikanist ist wie ich und drei Viertel von Ihnen, ist nicht die Besonderheit der nord- und südamerikanischen Mythen. Sondern das Wichtige daran ist, dass sich an den Grundformen menschlichen Denkens nicht nur wichtige Unterschiede zeigen lassen, sondern noch viel wichtiger ist, dass es große Gemeinsamkeiten gibt. Und das wäre ja, wenn Sie etwa einem heimlichen oder offenen Rassisten begegnen sollten, kein schlechtes Argument. Der sagt nämlich das Gegenteil. Die Unterschiede zwischen den Menschen sind absolut und die Gemeinsamkeiten sind nebensächlich. Insofern denke ich, dass man als normal humanistisch denkender Mensch, aus welchem Parteienspektrum man gerade kommen mag, ist dabei nebensächlich, in keiner Weise in einer Zeit, wo Konflikte zwischen den Kulturen und Fremdenhass und Rassismus grassieren, auf dieses zutiefst humanistische und wesentliche Erbe unseres Faches verzichten kann. Frauentausch hin oder her, ehrlich gesagt. Lassen wir es dabei bewenden. Am Rande als zwei, drei Fußnoten will ich noch sagen, dass erstens einmal das Ende des Totemismus, korrekt, also der Totemismus heute, eine Studie war, die recht deutlich zeigte, dass die indigene Klassifikationsform von Phänomenen der äußeren Natur, wie sie in Australien vorherrscht und wie sie gemeinhin mit dem Wort Totemismus bezeichnet wird, nur eine besondere Variante eines allgemeinen Modus von Klassifizieren ist. Das hat Lévi-Strauss hier sehr deutlich gezeigt, als er sich mit dem Totemismus befasste, nämlich man klassifiziert bestimmte Phänomene in der Welt draußen, ob das jetzt das Emu oder das Känguru oder der Blitz ist, und man denkt die Beziehungen zwischen den Menschen so ähnlich, wie man die eigenen Beziehungen zu diesen äußeren Phänomenen denkt. In Beziehungen zur der Nähe, in Beziehungen der Meidung oder in Beziehungen der großen Wertschätzung. Das heißt, man parallelisiert in diesem Klassifikationsmodus die Beziehungen unter den Menschen zu dem, wie man die Beziehungen zur Natur klassifiziert. Das, so Claude Lévi-Strauss, sei das Wesen des Totemismus. Und hier meine ich, ist ihm durchaus gelungen zu zeigen, dass die bis dahin als besonders skurril und besonders primitiv und besonders schwer verständlichen australischen Indigenen in einer ganz bestimmten Weise denken und formulieren, die so absurd und schwierig und nicht nachvollziehbar eigentlich nicht ist, sondern die nur eine ganz bestimmte Logik repräsentiert, aber eben doch eine Logik und nichts Irrationales. Das bringt mich auf den letzten Punkt sozusagen in meinen Nachträgen, meinen nachdenklichen Schlussgedanken zu Claude Lévi-Strauss, nämlich, dass es ihm gerade auch im wilden Denken und gerade auch im Spätwerk genau darum geht, zu zeigen, dass es keinen absoluten Unterschied gibt zwischen dem sogenannten primitiven Denken, dem sogenannten rationalen Alltagsdenken und schließlich dem wissenschaftlichen Denken. Sondern dass es sich hier um dreierlei Modi des Denkens handelt, die letztlich in jeder Kultur und in jeder Gesellschaft und auch in jedem Individuum enthalten sind. Sogenannte primitive Denken, wie es die angloamerikanische Literatur nennt, oder eben das wilde Denken, wie es die frankophone Literatur denkt, oder das indigene Denken, wie man es korrekterweise heute auf Deutsch sagen würde, das mag zwar vorherrschen in bestimmten Kulturen, aber das gibt es im Prinzip ganz genauso auch bei uns. Das Denken in Analogien, das Denken in Metaphern, das Denken in Metonymien. Und ebenso sind selbstverständlich auch rationale Erklärungsstrategien in anderen Kulturen als nur in der säkularisierten westlichen Kultur üblich und möglich. Und wenn man schon fragt, was macht denn wissenschaftliches Denken im Gegensatz dazu aus, vielleicht eine schwerpunktmäßige Orientierung auf die Frage nach der Kausalität, auf die Frage nach dem Warum und auf die Frage nach der Modalität, also die Frage nach dem Wie, dann ist selbstverständlich auch dieses, wenn schon nicht institutionalisiert und arbeitsteilig, aber trotzdem als Teilform des Denkens auch in anderen Kulturen möglich. Dazu also jetzt mal ein Punkt. Haben Sie Fragen zum bisher heute zu Claude Lévi-Strauss dargelegt? Gemeinsamkeiten. Hm? Ja. Ja, die Frage der Kollegin ist, ob es rassistische Theorien gibt, die sich auf den Kulturrelativismus bezogen haben. Ich denke, dass die älteren Formen des Rassismus, vor allem in Kontinentaleuropa, sich primär auf biologische Faktoren konzentriert haben und von daher versucht haben, die Überlegenheit oder die Unterlegenheit von Menschen zu begründen. Also der ältere kontinentaleuropäische Rassismus war eher einer biologischen Natur. Und daher meine ich, wenn man sozusagen von einem engen Begriff des Rassismus spricht, dann meint man das. Mit biologischen Kriterien argumentieren, um andere Menschen abzuwerten. Wenn man von einem modifizierten und etwas erweiterten Begriff des Rassismus heute spricht, dann wird man nicht nur sich darauf beschränken, jene Argumente zu kritisieren, die biologische Kriterien verwenden, sondern auch solche, die andere zeitlose, angeblich zeitlose Kollektiveigenschaften von Menschen oder Menschengruppen unabhängig jetzt vom Geschlecht heranziehen, um diese Menschen abzuwerten. Und da ist es dann sehr wohl so, dass in so einem weiter gefassten Begriff von Rassismus, wie ihn etwa auch die Vereinten Nationen heute verwenden, der Kulturrelativismus ein ziemlich wichtiges Argument ist, weil der eben den Gedankengang geradezu benötigt, dass diese anderen Menschen mit ihren zeitlosen kulturellen Unterschieden zu uns so verschieden sind, wie sie sind, dass man sie nur als in irgendeiner Weise minderwertig darstellen kann. Nicht? Das geht Hand in Hand. Eine bestimmte Variante von Kulturrelativismus ist notwendig für eine bestimmte Form von nicht-biologischen Rassismus, wie er heute üblich ist. Aber zur Ehrenrettung der ersten, zweiten, dritten und vierten Generation von Kulturrelativisten muss man sagen, dass die keine Rassisten waren, ganz im Gegenteil, die waren politisch Antirassisten. Wenn Sie sich aber heute die skandinavischen Wahlkämpfe der letzten paar Jahre anschauen, in Dänemark und in Norwegen, dann ist es schon so, dass da das Argument sehr stark zählt und im Wahlkampf eine Rolle spielt. Unsere dänische Kultur ist völlig unvereinbar mit der somalischen. Und wenn sich diese somalischen Menschen nicht unseren protestantischen, säkulären, demokratischen Werten voll und ganz anschließen, dann haben sie hier nichts zu suchen. Dann schicken wir sie wieder zurück. Und das kommt dann sehr wohl in die Nähe von beiden. Ich habe das jetzt in einer ganz harmlosen Form wiedergegeben. Es kommt sowohl in die Nähe eines nicht biologischen, sondern kulturalistischen Rassismus, wie halt auch in die Nähe von Ausländerfeindlichkeit. Ja?
Ich würde gerne Ihre Meinung fragen. Interviews von David Trost im IWF-Fonds gemacht hat, wo es darum gegangen ist, dass er Angst hat vor den kulturellen Einheitsfreiheiten.
Ja, ja.
Und das ist nicht.
Ja, also das Argument ist ein wichtiges. Es gibt eben die Sammlung von Interviews, die Claude Lévi-Strauss mit Didier Eribon gemacht hat, die es auch auf Deutsch gibt und die von nah und von fern heißt. In der Interviewsammlung wird auf einen der beiden frühen Rassismusbezüge, Rassismusartikel von Claude Lévi-Strauss Bezug genommen. Und die Reaktion von Claude Lévi-Strauss war auch befragt. Ich will darauf verweisen, dass ich diese ganze Thematik gerne in der Sommervorlesung ausführlicher behandle. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen unglücklich sowohl über die Zeit, weil das ginge eigentlich nur, wenn ich 10, 15 Minuten Zeit dafür hätte. Gut. Noch Fragen? Die unmittelbare Schülergeneration von Claude Lévi-Strauss erlauben Sie mir in aller Kürze Ihnen vorzustellen. Seine Nachfolgerin am Laboratoire d'Anthropologie Sociale, LAS, das von ihm gegründet wurde und das nach wie vor die Spitzeninstitution der frankophonen Anthropologie schlechthin ist, war Françoise Héritier. Françoise schreibt man so, wie Sie glauben, dass man François schreibt, nur mit einem E hinten dran. Also Franz auf Französisch, ja. Und Héritier, das ist ihr Familienname, der ist hier wichtiger, buchstabiert man H-E-R-I-T-I-E-R. François Héritier, Helmut, Emil, Richard, Ida, Theodor, Ida, Emil, Richard. Ist zweifellos die wichtigste Strukturalistin im Bereich der Verwandtschaft, die Claude Lévi-Strauss nachfolgte und die in einer sehr interessanten Weise, dies wirklich nur als Hinweis, versucht, die beiden Teile seines Hauptwerkes zusammenzubringen, nämlich die Mythenanalyse und die Verwandtschaftsanalyse, indem sie versucht zu zeigen, dass es hier Bezüge gibt. Viele tibetischsprachige Völker etwa bezeichnen, und viele turksprachige Völker bezeichnen die Vaterseite als die Knochenseite und die Mutterseite als die Fleischseite. Viele arabischen und semitischsprachigen Völker andererseits bezeichnen die Vaterseite als die Seite des Blutes und die Mutterseite als die Seite der Milch. Und so weiter und so fort. An dieser Tatsache, dass sich Mythen und Verwandtschaft in einem bestimmten Bereich quer durch viele, viele Kulturen überschneiden, knüpft also Françoise Héritier an und da setzt ihr Werk ein. Sie ist, wenn Sie so wollen, die klassische Nachfolgerin von ihrem großen Lehrer. Eine zweite Richtung, die ich unbedingt innerhalb der Ethnologie erwähnt haben möchte, weil er an unserem Institut zu unseren praktischen Lehrern gezählt hat, ist durch den Namen von Maurice Godelier repräsentiert. Maurice schreibt sich so, wie Sie glauben, dass Moritz auf Französisch geschrieben wird. Und Godelier schreibt sich Gottfried Otto Dora, Emil Ludwig Ida Emil Heinrich. Godelier. Maurice Godelier ist auf der einen Seite durch einen total undogmatischen und gegen jede parteipolitische Vereinnahmung gerichteten Marxismus geprägt gewesen und andererseits eben durch seinen Lehrer Claude Lévi-Strauss, der ihn gegen alle orthodoxen Anfechtungen von irgendwelchen linientreuen Parteimarxisten in Schutz genommen hat seinerzeit als jungen Studenten. Und für ihn ist diese Verbindung zwischen Marxismus und Strukturalismus im Hinblick auf die Eigenständigkeit des Sozialen und des Ideologischen gegenüber dem Ökonomischen zum Lebensthema geworden. Wir werden diesen Autor, weil er einfach wirklich an unserem Institut ähnlich wie Eric Wolff eine fast mentorenhafte Rolle gespielt hat, noch mehrmals auch in anderen Vorlesungen begegnen. Er war ja auch sehr oft und nicht zuletzt letzten Sommer in Wien tätig. Lassen wir es dabei bewenden als Hinweis darauf, dass es unmittelbare Nachfolgewirkungen von Claude Lévi-Strauss tatsächlich zu prägenden Persönlichkeiten der gegenwärtigen Anthropologie gibt. Ein dritter wichtiger Einflussbereich neben der direkten Nachfolge und neben der undogmatisch-marxistischen Nachfolge, der von Claude Lévi-Strauss aus in die nächste Generation der 70er und 80er Jahre hineinreicht, ist der Themenbereich der kognitiven Anthropologie, wo der Sohn des altösterreichischen Schriftstellers Manes Sperber, den Sie alle kennen, weil er bekannt ist und weil das zur Allgemeinbildung in Österreich zählt. Also der Sohn des bekannten österreichischen Schriftstellers Manes Sperber, nämlich Dan Sperber. Dan wie Daniel, das ist auch nicht so schwierig zu verstehen. Wo der Sohn des bekannten österreichischen Schriftstellers Manes Sperber, nämlich Dan Sperber, einer der bedeutendsten Vertreter der kognitiven Anthropologie im frankophonen Bereich ist. Die kognitive Anthropologie befasst sich ganz intensiv mit Denkmodi, Modalitäten des Denkens. Das ist ein Bereich, der mir selber auch, wie Sie zum Beispiel dem Buch Erkundungen entnehmen können, im letzten Teil sehr am Herzen liegt. Was ich Ihnen hier nur sagen will, zum dritten und letzten Nachfolge- und Einflussbereich von Claude Lévi-Strauss innerhalb unseres Faches, ist Folgendes. Es war wahrscheinlich wirklich eine fehlerhafte Denkannahme von Claude Lévi-Strauss, dass sich alles immer auf zwei Gegensätze reduzieren lässt, auf binäre Gegensatzpaare. Aber es war ein entscheidender Fortschritt, auf Modalitäten des Denkens überhaupt abzuziehen. Und da kann die Ethnologie, wenn sie sich von dieser reinen Orientierung auf binäre Gegensatzpaare loslöst, auch weiterhin Entscheidendes beitragen zum großen interdisziplinären Projekt der Kognitionswissenschaften, das eben heute in einem viel größeren Zusammenhang und Umfang danach fragt, wie denken und wie handeln die Menschen. Das als Vorausschau in die Gegenwart. Dan Sperber, François Héritier und Maurice Goudelier, Personen, die alle noch im fortgeschritteneren Alter als ich es bin, aber doch beruflich aktiv sind und damit auch einen Teil der Gegenwart der frankophonen Anthropologie reden. Für die verbleibende Viertelstunde ersparen wir es einander nicht, aus der Gegenwart wieder zurück in die Vergangenheit zu steigen. Es ist ein großer Schnitt. Wir sind der frankophonen Anthropologie von ihren Anfängen bis in die 80er und 90er Jahre herauf gefolgt. Und wir kehren an jenen Ausgangspunkt zurück, wo sich die Dinge, wenn Sie so wollen, gespalten haben. Also gehen Sie mit mir diesen Weg in der Geschichte noch einmal zurück, den wir schon zurückgelegt haben. Da sehen Sie links unten auf diesem Diagramm, das an Tonbandmitschnitten zu sehen ist, Claude Lévi-Strauss und Dumont. Und davor, eine Generation früher, hatten wir im Rahmen dieser Vorlesung Arnold van Gennep und Marcel Mauss als Vorgängergeneration in der Ethnologie diskutiert. Sie können sich sicherlich erinnern. Davor, eine weitere Generation zurück, hatten wir Emil Durkheim als den wichtigen Ahnherr der frankophonen Soziologie und Ethnologie diskutiert. Soweit sind die Dinge ja noch in allerfrischester und lebendigster Erinnerung. Gut, bei Dürkheim haben sich die Dinge insgesamt innerhalb der europäischen Anthropologie ein bisschen getrennt, weil Dürkheim nämlich nicht nur besonders stark und besonders nachhaltig die frankophone Anthropologie beeinflusst, sondern ebenso in einer etwas modifizierten Weise die britische Social Anthropology. Und wenn man so will, dann ist ein ganzer Hauptstrang der britischen Sozialanthropologie maßgeblich durch Emil Durkheims Werk geprägt und beeinflusst, vor allem durch den einen großen Mitbegründer der Social Anthropology, nämlich Radcliffe Brown. Diejenigen von Ihnen, die das Tutorium besuchen, oder diejenigen von Ihnen, die sich schon mit der Ozeanenvorlesung befasst haben oder andere Vorlesungen parallel dazu hören, wahrscheinlich schon wissen, ist der große Gegenspieler zu Radcliffe Brown und zweite Mitbegründer der britischen Social Anthropology, ein Staatsbürger der kaiserlich-königlichen österreichisch-ungarischen Monarchie, nämlich einer der ganz, ganz großen Ahnherren überhaupt unseres Faches, Bronislaw Malinowski. Eine Zeit lang habe ich schriftliche Prüfungsfragen gestellt, wie Sie wissen, tue ich das jetzt nicht mehr, und da war eine unter 10 Fragen immer, wer war Franz Boas, wer war Bronislaw Malinowski oder wer war Emil Dürkheim, und wenn dort nichts stand oder Falsches stand, dann war die ganze Prüfung nicht genügend, egal was sonst wo gestanden ist. Das sehe ich auch so im Prinzip. Ich glaube, man soll es bleiben lassen. Ich glaube wirklich, man soll es bleiben lassen, wenn man sich nicht mit den 3, 4 Gründerfiguren im Prinzip auseinandergesetzt hat. Nicht deswegen, weil alles richtig war, was Sie gesagt haben, aber weil es maßgeblich geblieben ist bis heute für vieles in unserem Fach. Heute ganz kurz die Vorschau auf diese Gründerfiguren. Morgen gehen, nächste Woche. Ich könnte, wie Sie merken, in einem weiter tun. Nächste Woche behandeln wir dann einige feinere Aspekte des Hauptwerks dieser beiden im Detail. Malinowski, wie gesagt, Staatsbürger der österreich-ungarischen Monarchie, in Krakau aufgewachsen. Dann bei Wilhelm Wundt, wie wir schon einmal kurz angesprochen haben, in Leipzig für einige Semester Student, jenem selben Wilhelm Wundt, der auch Bastian stark beeinflusste und der auch Dürkheim stark beeinflusste. Und danach geht der junge polnischsprachige, aber fließend deutsch sprechende Malinowski nach England und lernt bei der ersten Generation von nicht-evolutionistischen Ethnologen, wie es damals noch auf Englisch heißt, ein Wort, das man ja auf Englisch heute überhaupt nicht mehr aussprechen kann, weil es nur an Genozid und Indianerverfolgung erinnert. Also Ethnologist bitte niemals verwenden auf Englisch, ja, das ist schrecklich, wie sich zum Beispiel das Museum für Völkerkunde auf Englisch präsentiert. Aber damals hießen sie noch Ethnologen, lernt bei der ersten Generation von nicht mehr evolutionistischen, sondern eher diffusionistischen Ethnologen in Großbritannien das Fach und wird ein wahrer Revolutionär in der Umwälzung und Neugestaltung unseres Faches, indem er auf Kiri Wiener. Kiri schreibt man so wie Kiwi, aber mit R statt W. Und nach Kiri kommt Wiener, das schreibt man nicht so wie unsere Heimatstadt, sondern W-I-N-A. Indem man also auf Kiri Wiener eine große Weltforschung macht. Das ist eine Inselgruppe, die zum großen Archipel der Trobriand-Inseln zählt. Und die Trobriand-Inseln liegen im Nordwesten von Melanesien und Melanesien ist ein Teil von Ozeanien. Kurz gesagt, es ist nordöstlich von der Insel Neuguinea. Dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Malinowski wird von den Briten interniert als österreichisch-ungarischer Staatsbürger und als Kriegsgegner und darf aber die ganze Internierungszeit weiter Feldforschung machen, wofür ich ihm heute noch neidig bin. Und dadurch hat er einfach eine ganz, ganz lange Feldforschungsperiode von weit mehr als einem Jahr auf Trobriand. Kommt zurück mit diesem ungeheuren Fundus an Fieldwork, Materials und ist neben dem etwas älteren Franz Boas in den USA der große Betoner der ethnografischen Feldforschung in unserem Fach. Und im Übrigen derjenige, der viel länger auch Feldforschungserfahrung hat, wirklich die einheimische Sprache spricht und nicht nur wie Boas ihre Grammatikregeln kennt. Ein fantastischer Schreiber in seiner Zeit und, wenn man so will, auch ein charismatischer Lehrer, der viele Schüler auch durch seine persönliche Inspiration im positiven Sinne hat auch, glaube ich, eine Reihe von sehr unangenehmen Seiten gehabt, der gute Bronislaw, beeinflusst hat. Das ist also rund um Malinowski ein bisschen ein guruhafter Kult, auch schon in seiner Zeit in Großbritannien. Rund um ihn als Lehrer, rund um ihn als Vortrager. Er ist auch ein blendender Verkäufer seiner selbst. Das meistgelesenste Buch im deutschsprachigen Raum der frühen 30er Jahre, vor und nach dem Machtantritt der Nazis, und das sollte uns schon auch zu denken geben, war eben die von Malinowski eigenhändig ins Deutsche übertragene Ausgabe seines englischen Bestsellers, Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwestmelanesien. Der Gegenspieler ist Radcliffe Brown. Da in dieser frühen Phase der Geschichte der Ethnologie und Anthropologie habe ich irgendwie Pech, weil mir persönlich sind immer diejenigen sympathischer, die nicht so gute Feldforscher waren, obwohl ich selber sehr gerne Feldforschung mache. Aber auch hier würde ich sagen, ähnlich wie bei Lévi-Strauss, die Theorie hat nicht so viel damit zu tun, dass er ein schlechter Feldforscher war. Der Radcliffe Brown war sicher nicht ein Guru und sicher nicht ein charismatischer Verkäufer seiner selbst. Der Malinowski war im Übrigen auch aus polnischem K&K-Beamtenadel und hat von daher nicht immer darauf verzichtet, einen bestimmten elitären Habitus zu propagieren. Radcliffe Brown war schon aus seiner frühesten Jugend- und Studentenzeit ein Radikalinski und ein begeisterter Vertreter des politischen Anarchismus. Er war also von daher der Meinung, dass Staaten überhaupt abzuschaffen seien, weil sie den Leuten mehr Geld kosten und mehr Übel als Positives mit sich bringen. Und von da kam er nach einem kurzen, aber wichtigen naturwissenschaftlichen Zwischenspiel in seiner Ausbildung frühzeitig zur Ethnologie, weil er erkannte, da gibt es ziemlich viele Gesellschaften, die vor ihrer Konfrontation mit dem europäischen Kolonialismus staatenlos gelebt haben und trotzdem irgendwie eine Ordnung kannten. Das interessiert an zweitens, wie können Menschen fried und halbwegs harmonisch zusammenleben und zugleich auf einen Staat verzichten. Und wie schaut das anderswo aus? Der Malinowski war ein elitärer und charismatischer Lebemann, der Radcliffe Brown war ein etwas geheimnisumwitterter Radikalinski, der allmählich im Laufe seines Lebens zum angesehenen und sich allmählich auch öffnenden Theoretiker wurde. Die Feldforschung hat ihn, wie schon erwähnt, nie besonders interessiert, ja zum Teil vor allem auf den Andamanen, eine Inseltruppe im Indischen Ozean, die wir aus dem Geschichtsunterricht, schon aus dem Geografieunterricht der Mittelschule längst kennen und daher zu buchstabieren wissen. Vor allem auf den besagten und weithin bekannten Andamanen hat er sich besonders unglücklich gefühlt im Zug seiner Feldforschung und auch bei späteren Einsätzen in Australien haben ihn nicht so richtig die positiven Gefühle gepackt in der empirischen Arbeit. Daher auch hier ein Gegensatz zu Malinowski. Man soll das nicht überbetonen, aber als Lern- und Denkhilfe ist es schon okay. Der eine eher der Forscher, der andere eher der Theoretiker. Der eine eher der Brite aus unterer Mittelschicht, der mit der eigenen Gesellschaft total unzufrieden ist und nach anarchistischen Alternativen sucht, wenigstens auf dem Gebiet der Theorie. Der andere, der Landjunker aus der polnischen Provinz, der etwas werden will in der britischen Metropole. Mit diesem illustren Paar von binären Gegensätzen ausgestattet, freuen wir uns gemeinsam auf die nächste Stunde.